Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute wieder auf einen Dienstagabend nach unserem Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, Endergebnis ist uns allen bekannt, 1:1 haben wir gespielt, Borussia hat den Spieltag beendet, Sonntag 19.30 Uhr war die Anstoßzeit und ja, man könnte sagen, wir haben das Spiel 1:1 verloren, Borussia hat erneut eine Führung verspielt und ganz, ganz wichtige Punkte liegen lassen. Auch heute bin ich nicht allein. Ich freue mich sehr, dass die Simone aus dem Siegerland mit da ist und dass der Holger aus Münster wieder mit dabei ist. Liebe Grüße an euch beiden und ja, erstmal vielen Dank, dass ihr euch das auch nochmal antut. Auch jetzt am Dienstag wieder über die aktuelle Situation bei Borussia und eben den abgelaufenen Spieltag nochmal zu sprechen. Und ja, bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, würde ich ganz gern noch mal ganz kurz ein Thema aufgreifen, was Holger und ich letzte Woche in der Aufnahme auch relativ ausführlich besprochen und diskutiert haben. Das war nämlich die Tabellenkonstellation. Und mit Ansetzung des Spieltages war ja eben klar, es wird direkt Freitagabend heiter losgehen mit dem Spiel St. Pauli gegen Köln. Und ja, wir dann eben den Spieltag beenden werden. Und es waren viele unterschiedliche Szenarien möglich, die erspare ich euch jetzt alle nochmal. Aber was ich uns allen leider nicht ersparen kann, ist der Werdegang des Spieltags, so würde ich es jetzt einfach mal betiteln. Denn wenn wir da mal gucken, gab es ja quasi direkt am Freitagabend schon den ersten Fingerzeig. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Simone, da würde ich vielleicht direkt mal in deine Richtung gucken, aber als dann das Spiel immer länger und länger wurde, am Freitagabend ist ja dann irgendwann das 1-0 gefallen und da wurde ich dann doch nervös, weil ich mir dachte, Mensch, FC, du musst ja nie punkten, aber gerade heute wäre es gut. Und ja, wie ist es dir da ergangen in der Situation?
Ja, hallo. Hallo erstmal an Björn, Holger und alle da draußen. Ja, der Spieltag wurde ja mit Spannung erwartet und richtungsweisend, haben wir ja vorher gesagt. Ja, ich habe es mir natürlich angeguckt und 1-0 für Pauli hat mir dann noch ein bisschen Stress gemacht, muss ich sagen. Und ich hatte mir vor dem Spiel Gedanken gemacht, drückst du heute dem FC die Daumen? Fällt einem schwer, aber es war für mich so, dass ich gedacht habe, ja, das ist das kleinere Übel. Also nimmst du mal wirklich die Daumen für den FC und ich war auch eigentlich sehr davon ausgegangen, dass sie das gewinnen werden, weil die Tendenz war für mich eher gut. Ja, und dann fiel dies 1-0 und dann siehst du die Tabelle und denkst so, oh, ja, das wäre jetzt nicht so gut, wenn das so bliebe und dann ist zum Glück der Ausgleich noch gefallen. Das war dann doch schon erleichternd und ja, so war der Start dann in dieses Wochenende. Holger, hast du es auch gesehen? Wie war dein Puls dabei?
Ich habe es live mir nicht angetan. Ich habe es nur kurz nach dem Ende gesehen und habe mich natürlich gefreut. Ehrlich gesagt, auch wenn man sich, wie du sagst, selten für Köln freut, habe ich mich gefreut, dass es unentschieden ausging und wir da ein bisschen mit dem blauen Auge aus dem Freitagsspieltag oder Freitagsspiel wenigstens rausgegangen sind.
Ja, definitiv. Also ich habe mir das Spiel auch angeguckt, eben wegen der Brisanz und ja, der in Anführungszeichen passiven Beteiligung, die wir in diesem Spiel hatten. Und ja, es waren dann zwischenzeitlich nur noch 2 Punkte auf die Relegation und hätte Pauli das gewonnen, dann wäre da mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen frischer Wind reingekommen. Wir hatten dann eben das Glück, dass der FC relativ spät einen Elfmeter bekam, den er noch relativ souverän verwandelt hat und das Spiel dann 1:1 endete, was ja aber in dem Moment dann auch bedeutete, dass es erstmal ein Punktgewinn für Pauli war und die erstmal an Zähler rangekommen sind. Und von daher gingen wir dann eben mit 4 Punkten Vorsprung auf St. Pauli in den Samstag. Und ja, Samstag war dann ja auch noch recht interessant, weil unter anderem das Nordderby anstand. wo Bremen sich mit 3:1 gegen Hamburg durchsetzen konnte. Das heißt, Bremen und Hamburg jetzt punktgleich gewesen nach diesem Spiel. Hamburg also quasi auch wieder mittendrin in der Reichweite von St. Pauli. Und natürlich Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg gespielt hat. Und bei dem Spiel, bei der Ansetzung, hatte ich tatsächlich auch schon kein gutes Gefühl. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr da was gesehen habt, aber Wolfsburg mit zwei wunderschönen Toren, also die waren spielerisch eigentlich gar nicht mal so stark, haben aber wirklich zwei Traumtore geschossen. Union kommt dann hinten raus nochmal ran, macht den Anschluss, kriegt aber den Ausgleich nicht mehr hin. Und somit gewinnt Wolfsburg, die damit jetzt auch mit einem Sieg in den nächsten Spieltag gehen. Und wir alle wissen, wer der nächste Gegner von Wolfsburg ist. Das sind nämlich wir. Wir reisen als Gäste nach Wolfsburg an. Und ja, für Wolfsburg ist somit auch wieder alles möglich. Die haben 2 Punkte Rückstand auf St. Pauli. Das heißt, das war ein immens wichtiger Sieg für Wolfsburg. Und die haben jetzt so gesehen auch wieder alles in der eigenen Hand, zumindest mal, um die Relegation nochmal zu erreichen und dann eben die zwei Bonusspiele zu bekommen. Und allein mit diesem frischen Wind, den die da getankt hatten, wäre es mir sehr, sehr recht und sehr, sehr lieb gewesen, wenn wir eben einen Dreier am Sonntag eingefahren hätten. Also jetzt unabhängig von der Tabellenkonstellation, sondern einfach nur von der Formkurve her, weil wir ja eben letzte Woche auch verloren hatten gegen Leipzig, die letzten Wochen alles andere als rosig für uns waren. Und ja, dann kommen wir zum Gladbach-Spiel, was wieder alles andere als rosig war. Ich war eigentlich, bevor es losging, ja, ich will nicht sagen recht optimistisch, aber ich hatte doch mehr gute als schlechte Gefühle in mir. Hab dann die Choreo gesehen, und dachte mir dann, ja, die ist jetzt mal wieder sehr, sehr treffend für die aktuelle Situation. Das Männchen, das da abgebildet wird, das hat man ja schon das ein oder andere Mal auf einer kleinen Doppelfahne in der Nordkurve gesehen. Also ganz unbekannt war das nicht gewesen. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr treffend, ne? Es stand ja drauf, haben dir die ewige Treue geschworen und dabei nie den Verstand verloren. Aktuell verlierst du den Verstand, wenn du das siehst und einfach nicht verstehen kannst, was da los ist. Und was dann aber auch so ein Stück weit bezeichnend war, ich weiß nicht, Holger, ob dir das vielleicht aufgefallen ist, war, dass es dann offensichtlich am Anfang auch erstmal massiv Probleme mit der Choreo gab, weil die das Männchen nicht richtig runterbekommen haben. Und da dachte ich mir schon, oh, was ist da los? Ist natürlich unfassbar schade, wenn das irgendwie in die Hose gehen würde. Wir alle wissen, wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Geld in so einer Choreo drinsteckt. Am Ende des Tages war sie dann doch noch vorm Anpfiff richtig unten und hat sehr, sehr gut ausgesehen. Aber ja, da dachte ich mir, hoppla, das geht jetzt irgendwie schon relativ holprig los, Holger. Simone, das wissen wir, war im Stadion. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also ich stand ja unter der Choreo.
Ja,
Von
genau,
daher
du hast
müsst
erstmal
ihr
nicht so
sagen, wie
viel
der Start
gesehen.
war. Ich stand unter der Choreo, habe schön meine Pappe hochgehalten, ne, und stand unter dem Stoff und habe erstmal den Anfang nicht mitbekommen. Aber ich habe auch, wir haben auch gemerkt darunter, dass irgendwas hakt, dass irgendwas nicht so runtergelassen war, wie es sollte, und dass es dann Gott sei Dank dann doch noch geklappt hat. Ja.
Block 17 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Irgendwie ging es da nicht richtig runter, war am Ende auch ein bisschen schief. Aber ja, es sah noch richtig gut aus. Es hat also alles noch rechtzeitig geklappt. Holger, du hast das Spiel zu Hause gesehen?
Ja, ich habe die Choreo auch gesehen, vielleicht so ein bisschen symbolisch, dass es da irgendwie gehakt hat, aber naja, da war die Welt noch in Ordnung, als die Choreo kam, die wirklich super aussah und wieder mal Chapeau an die, weiß ich nicht, Ultras, die sich das ausgedacht haben und ihr alle im Stadion, die es umgesetzt habt. Ja, das war super, war, finde ich, für so ein Spiel was Außergewöhnliches, ist jetzt ja nicht, dass es eigentlich ein heißes Derby oder irgend sowas ist, sondern es ist ein Sonntagabend 19:30 Spiel und trotzdem wird so viel Zeit investiert im Vorfeld, damit sich alle freuen und alle gute Laune haben und ja. Dann nahm irgendwann das Drama seinen Lauf.
Ja, das stimmt wohl. Also an der Stelle auch wieder Chapeau an alle Fans, die da im Stadion waren, weil, wie gesagt, Anstoßzeit, alles andere als fanfreundlich. Montagmorgen geht es wieder auf die Arbeit, je nachdem, ja, wie viele Kilometer man da zurücklegen muss. Simone, da kannst du ja gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen von berichten. Du warst ja auch betroffen. Ist es dann tatsächlich ein sehr, sehr langer Abend, eine kurze Nacht vor allem. Und ja, alles für die geliebte Borussia. Und umso unverständlicher dann halt eben dass es dann so kommt, wie es gekommen ist und eben wieder eine solche Nichtleistung, zumindest mal in Halbzeit 2, angeboten wird. Aber ja, lasst uns vielleicht vorne beginnen. Mit der Aufstellung, muss ich sagen, war ich eigentlich alles in allem recht zufrieden gewesen. Wir haben mit Kevin Stöger wieder den erfahrenen Mann im Zentrum gesehen. Bolin durfte wieder starten, der das meiner Meinung nach auch richtig gut gemacht hat, da viele positive Eindrücke hinterlassen hat. Und ja, das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und Borussia ist, finde ich, relativ gut ins Spiel gestartet und hat dann auch relativ früh im Spiel, in der 7. Minute, das 1:0 erzielt. War sehr schön herausgespielt, war sehr intelligent, vor allem vorbereitet von Bolin, der da von links nach rechts durch den 16er zieht, den Fuß auf den Ball macht, sich umdreht und sieht, dass von hinten Joe Skelly einrückt, den Ball abgelegt hat. Und ja, Joe Skelly, wir haben viel über ihn geschimpft in den letzten Wochen und Monaten, hat dann aber wieder mit einem Scorer, in dem Fall mit einem Tor, geglänzt, hat mit seinem schwachen linken Fuß den Ball aber sowas von ganz genau neben den Innenpfosten gesetzt. Und ja, Batz hatte da keine Chance, an den Ball ranzukommen. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, Mensch, guter Start, frühes Tor, das kann heute wirklich gut werden. Simone, wie hat man das so im Stadion wahrgenommen?
Ja, im Stadion war es ähnlich. Also dieses Tor hat erstmal so einen Druck rausgenommen für alle. So durchatmen, gut gestartet, du führst 1-0 und konnte man ja auch nicht unbedingt so erwarten. Ne? Ich hatte es auch zäher erwartet und der Start war ja wirklich gut. Und ja, und dann kam halt das, wo jeder gedacht hat, warum machst du jetzt nicht weiter? Warum geht es nicht weiter vorwärts? Warum ziehst du dich jetzt wieder zurück? Warum machst du diesen Fehler wieder? Und das war völlig unverständlich für mich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das so, ob das so extrem auch war vom Fernseher. Im Stadion sieht man es ja immer anders. Aber ich fand diesen Cut, dieser Cut nach dem 1-0, dieses direkte Zurückziehen und dieses Abwartende sofort wieder, kam mir extrem vor. Hast du so gesehen, Holger, auch?
Ja, das war so ein typisches Gladbach-Spiel, ne? Ich meine, so spielen wir ja immer, wir machen Tor und wir legen ja da nie nach oder wir stürmen dann nach vorne oder gehen auch direkt aufs 2:0, sondern wir sind ja dann immer ein bisschen verhalten, gucken, was passiert. Und ach, ich hatte da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Es war so ein bisschen so ein Abnutzungskampf auch. Die Mainzer haben dann noch gelbe Karten bekommen, Chor und so, wo man sich so ein bisschen drüber gefreut hat, dass man dachte, na, gucken, weil sich vielleicht noch mal eine zweite einfängt. Dann gab es ja auch in der 30. Minute oder so um den Dreh gab es auch noch mal eine super Castrop-Chance, wo er frei war und leider in den Rücken von Elvedi schießt. Das sah auch ziemlich gut aus. Also das war alles in Ordnung, fand ich. Das war ein typisches Spiel so, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, wir werden jetzt zurückgedrängt oder wir sind komplett aus dem Spielfluss raus. Das war nicht der Fall. Aber wir haben mal wieder nicht ein 2:0 nachlegen können. Und das ist ja unser Riesenproblem eigentlich, ne, in letzter Zeit. Also irgendwie schaffen wir es ja nicht mal, nach dem 1:0 auch mal ein 2:0 nachzulegen, um so eine gewisse Sicherheit reinzukriegen, weil die Mannschaft einfach viel zu viel mit sich selbst zu tun hat, ne? Also muss man einfach sagen.
Ja, vermutlich ist es so. Also ich fand jetzt den extremen Cut, wie du ihn angesprochen hast, Simone, auch nicht so deutlich. Also klar, man hat gesehen, dass Borussia tiefer steht und eben versucht, Räume zu bespielen, die sie dann angeboten bekommen. Ich fand es aber in der ersten Halbzeit auch noch relativ okay, weil du immer wieder in die Offensive gekommen bist und immer wieder Abschlusssituationen kreieren konntest. Wir haben es dann, wie Holger sagte, leider nicht geschafft nachzulegen. Also ich bin der Meinung, das Ding von Castrop, das muss eigentlich reingehen. Natürlich maximal unglücklich, dass er da Elvedi trifft, aber den darfst du halt eigentlich da auch von der Position meiner Meinung nach nicht flach abschließen, sondern den musst du hochziehen. Und ja, dann hatte Tabakovic ja wieder eine Situation, wo er nicht richtig an den Ball rankam. Es gab noch die ein oder anderen Abschlüsse, die dann einfach von der Qualität nicht gut genug waren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie in die Hose geht, weil wir doch noch, auch wenn wir Mainz den Ball zu dem Zeitpunkt schon etwas mehr überlassen hatten, auf dem Platz aber immer noch relativ aktiv waren. Und ja, mein Stimmungsbild zur Halbzeit, es ist ja dann eben nichts mehr passiert, war tatsächlich relativ positiv, wegen eben der Führung, die wir hatten. Und Holger hat es gerade angesprochen, auch der Tatsache, dass da schon zwei Mainzer vorbelastet waren. Dominik Chor, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt ist, wenn der schon mal eine gelbe hat, das ist gar nicht so verkehrt, weil der ist ja immer für eine erneute gelbe dann gut. Und auch Cassie, der ja wieder in die Startelf zurückrotiert ist, war gelb vorbelastet, also Schienenspieler von Mainz. Und da dachte ich mir, wenn wir genauso weiterspielen, und Cassie war ja der Gegenspieler von Castrop, dann kannst du da vielleicht auch irgendwie genau diese Spieler, die gelb vorbelastet sind, nochmal in die Bredouille bringen, dass da vielleicht tatsächlich sogar ein Platzverweis resultiert. Und dann würde es natürlich in dem kleinen 1x1 des Fußballs noch mehr Räume geben. Und vor allem macht das ja auch was mit den Mainzern. Aber die zweite Halbzeit, ja, sie sollte dann sich doch ganz anders gestalten, als wir das erwarten konnten. Und vielleicht vorweg, was ich da extrem schade und auch traurig finde, ist, dass auch das ja wieder etwas ist, was wir von unserer Borussia in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben und leider mittlerweile auch so kennen, dass du es irgendwie nicht hinbekommst, konstant zwei gute Halbzeiten zu spielen. Und ja, Simone, du warst in der Nordkurve, wir haben es eben schon gehört. Was war da passiert? Wie war deine Sicht in der zweiten Halbzeit auf das Spielgeschehen? Und wie hat sich da vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung in der Kurve entwickelt? Vielleicht kannst du uns da ja mal mitnehmen und ja, ein paar Eindrücke geben.
Also die Stimmung war ganz klar so, dass jeder in der ersten Halbzeit das 2-0 nachlegen wollte und gefordert hat und haben wollte. Genau aus diesem Ding, weil wir wissen, es kommt diese zweite Halbzeit und da wird Mainz den Druck erhöhen. Ja, das wusste jeder, wie es kommen wird und dass die zweite Halbzeit auch anders aussehen wird. Und ja, und deswegen, wie gesagt, war diese Forderung nach diesem 2-0 hoch und die Stimmung dementsprechend, dass es zu passiv war, ja, bis zum, ja, ich weiß nicht, bis zu wie viel Minute man in der ersten Halbzeit sagen kann, dass es aktiv genug war, kann ich jetzt nicht beziffern. Auf die gelben Karten wird dann auch nicht so geachtet wie vom Fernseher. Das ist dann eher irrelevant, ja. Du siehst, du ziehst dich zurück, du müsstest eigentlich mehr tun, geh aufs 2-0 und dann ist das Ding eigentlich durch hier, ja. Es kommt eine zweite Halbzeit, aber dann rennen die im 2-0 hinterher und dann ist die Ki sieht die Kiste hier ganz anders aus, ja. Und du kommst dann da raus und es passiert quasi nichts mehr. Die können ihr Spiel ungestört aufbauen. Du hast die Pressinglinien so weit nach hinten geschoben. Du hast keine Entlastung mehr. Du hattest ja, weiß ich nicht, nach dem Wechsel in der, wann war es, 66., wo Onora eingewechselt
Ja,
wurde,
genau.
da ging ja quasi gar nichts mehr. Ja, ich
Ja,
glaube, wir haben noch keinen
letzter Torschuss
Torschuss, wir
war,
haben noch
glaube ich,
gar keinen
Reiz.
Torschuss mehr gehabt, glaube ich, von da an irgendwie.
Genau,
Und
letzter Torschuss war, glaube ich,
20%
Reiz in der
Ballbesitz.
60. Also, das war der Schlusspfiff von unserer Seite aus.
Ja, und da denkst du so, das ist doch nicht den ihr Ernst hier, ja? Und ja, es wurde aber auch nichts angepasst dann. Wir hatten nur noch die Mainzer Flügel, die haben uns ständig überlagert und es war nur noch runterverteidigen, 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 eine halbe Stunde lang. Und dann ist die Aussage von Herrn Polanski, ja, dass wir uns den Elfmeter quasi selber reingeschossen haben, Blödsinn. Ja, es war Blödsinn. Du hast dann noch Glück, dass dieses ein Tor abseits ist. Ja, aber es war für mich nur eine Frage der Zeit und du hast es halt herausgefordert. Ja, und du hast ihn nicht selber reingeschossen. Das ist eine Konsequenz von dem, was wir an Fehlern da gecoacht wurde. Ganz
Das ist
klar für
einfach
mich.
leichtsinnig auf dem Platz, ne? Also über die beiden Szenen können wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen in der Gruppe diskutieren. Aber es ist halt absolut leichtsinnig, wenn du sagst, du lässt dich da immer weiter hinten reindrücken und hast überhaupt kein Gegenmittel, keine Entlastung. Wir haben es gerade eben gesagt, 60. Minute, der Abschluss von Reiz. Das war der letzte Torschuss, den wir abgegeben haben in diesem Spiel. Und du weißt ja, wie viele Räume da entstehen. Also wenn du tief stehst und dich drücken lässt von Mainz, dann musst du trotzdem immer irgendwie in der Lage sein, umzuschalten. Aber es hat ja überhaupt kein Umschaltspiel mehr gegeben. Also stattdessen haben wir ab der, ich weiß nicht mehr genau wann, ab der 72. Minute oder so, da sagte ich zu Philipp auf der Couch, es ist vielleicht noch ein bisschen früh für den langen Ball nach vorne, wurden die Bälle einfach nur noch nach vorne gedroschen, weil sich dann auch keiner defensiv angeboten hat, dass du das Spiel hättest aufziehen können. Und ja, das meine ich eben mit leichtsinnig, weil Das ist dieses oft zitierte Spielglück, das wir so oft selbst eingefordert haben. Das hat Mainz an der Stelle da einfach erzwungen, indem die dann am Ball geblieben sind, hochgepresst haben und natürlich auch gemerkt haben, ey, Gladbach kommt damit überhaupt gar nicht klar mit dem, was wir hier gerade machen. Und ich will Mainz jetzt nicht schlecht reden, aber so stark war Mainz ja gar nicht mal gewesen. Also, die haben halt hochgepresst und haben Räume zugemacht und wir haben es nicht hinbekommen, diese Räume zu überspielen, damit wir dann wieder in offensive Ballbesitzphasen kommen. Und ja, das darf dir als Bundesligist meiner Meinung nach nicht passieren.
Ja, unser Block war ja so tief, du hattest ja gar keinen Zugriff mehr. Du hattest keinen Zugriff mehr aufs Zentrum quasi. Ja, es ging quasi nur bis zur Mittellinie und dann kam es wieder zurück quasi. Ne? Und ja, wie gesagt, dann kamen nur noch die langen Bälle und keine Entlastung. Und die Wechsel, die wurden ja auch nicht dementsprechend dann angepasst, dass du hättest Entlastung kriegen können. Es wurde ja nur defensiv gewechselt. Ja, und wie willst du dir dann Entlastung schaffen? Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Ja, du siehst den Plan von diesem Verteidigen, von diesem, ja, du willst das jetzt wegverteidigen, alles ist ja schön und gut, aber du erhöhst dir ja selber damit so dermaßen den Druck, ne? Ja, völlig unverständlich für
Ja,
mich.
du weißt halt, dass innerhalb weniger Sekunden der Ball wieder gefühlt am 16er ist und ja, du wieder verteidigen musst. Und das kriegen halt dann auch nicht viele Mannschaften hin, da standhaft zu bleiben und alles wegzuverteidigen. Und ja, das hat mich wirklich sehr erschrocken, muss ich sagen. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil an der Stelle denke ich jetzt an die Pressekonferenz vor dem Spiel, als Ruven Schröder an uns alle appelliert hat, dass der Park ein Hexenkessel sein muss und dass da jeder alles geben muss. Wie kannst du dich denn als Offizieller dahinstellen? Also ich finde das gut, wenn solche Aussagen getätigt werden, aber wie kannst du dich denn dahinstellen und nach so einem Auftritt keine Konsequenzen folgen lassen? Also damit meine ich jetzt gar nicht, dass irgendwelche Köpfe gefordert werden. Wir sind auch zu weit weg, um das zu bewerten. Also ich war ja nicht in der Kabine mit bei. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Schröder da die Hutschnur geplatzt ist, aber das ist schon ein ziemlich blödes Zeichen, finde ich, wenn der Sportdirektor sich hinstellt und sagt, das muss hier ein Hexenkessel sein und jeder muss wissen, was die Stunde geschlagen hat und die Mannschaft liefert nicht ab. Holger, hast du da eine Erklärung irgendwie für?
Also Ruben Schröder hat ja total recht. Das muss ein Hexenkessel sein und dann ringst du so einen Gegner nieder. Nur der Funke muss ja auch erstmal, also der Funke kommt ja vor dem Spiel von den Fans, die schon singen, sich einsingen und für eine Gänsehautatmosphäre sorgen, für eine außergewöhnliche Choreo sorgen. Also die treten ja schon mal in Vorleistung. Und da muss der Funke natürlich von der Mannschaft überspringen auch. Also wir verlangen ja gar nicht so viel. Das ist ja schon mal eine einfache Grätsche, wo da eine Tribüne hochgeht. Aber so ein mutloser Auftritt, das ist ja das Problem. Also wie soll man denn da einen Hexenkessel irgendwie machen, wenn die Mannschaft das auch überhaupt gar nicht zeigt? Und diese Mannschaft, ich hatte das Gefühl, dass diese Mannschaft nach 16 Minuten platt war. Da war auch keine Dynamik mehr. Also wie die gelaufen sind, die sind über den Platz geschlichen. Ne? Dann muss man dazu sagen, dass wir dann noch im Prinzip seit der, ich gucke jetzt nochmal, 66. Minute mit einem Mann weniger spielen. Weil die Einwechslung von Honorar hätte sie ja sparen können. Also wenn einer von uns vom Platz fliegt, dann weiß der Nebenmann, ich muss einen Meter mehr gehen. Aber wenn du einen Spieler einwechselst, der so wenig Bock hat auf Fußballspielen bei uns im Borussia Park, dann spielst du de facto noch mal mit einem Mann weniger. So, dann kommen noch die ganzen anderen Auswechslungen dazu. Und natürlich ist das ein prädestiniertes Spiel für eine Mannschaft, die ansatzweise mal zwei gute Konter fahren kann. Aber da sind wir ja noch nicht mal in der Lage. Die Zeiten, wo dann Hofmann, wo dann Stindl, wo dann Thüram, ne, den du steil geschickt hast, aber oder auch vielleicht sogar ein Kleindienst, ne, ist gar nicht, oder ein Hack, die sind aktuell vorbei. Und diese Mannschaft schafft es nicht ansatzweise mal, ein wirklich, ich sag mal, ein Konter so auszuspielen, dass ein Tor herumkommt. Das ist ja auch das Riesenproblem. Wahrscheinlich wissen Sie selber auch. Und da ist natürlich Tabakovic auch der völlig falsche Spieler. Also die Auswechslung war natürlich falsch, ihn rauszunehmen, weil er defensiv total viel bringt. Aber nach vorne, ich sag mal, den Ball in den Raum zu spielen und der spielt einen Konter aus, funktioniert ja auch nicht. Dafür ist er dann auch wieder zu limitiert. Also das ist einfach von vorne bis hinten so ein unwürdiges Spiel gewesen, vor allem, weil es ein Heimspiel ist. Wenn das wenigstens ein Auswärtsspiel ist, dann kann ich noch verstehen, dass du dich da hinten einigelst. Aber das ist ein Heimspiel. Da muss man auch mal wirklich das, ne, wie Rufen das gesagt hat vorher, Stadion anzünden. Aber das schaffst du doch nur, wenn du ein bisschen mutig nach vorne spielst und nicht dich ab der 67. Minute hinten reinstellst. Das ist doch das Problem.
Ja, vor allem die Weichen waren ja eigentlich gestellt, ne? Also wenn wir jetzt einfach nochmal selbst die Punkte aufgreifen, die wir gerade eben besprochen haben, du hast vorm Spiel gewusst, was die Stunde geschlagen hat. Du hast gesehen, wie schnell das in die Hose gehen kann an einem einzelnen Spieltag. Dann kommst du Freitag und Samstag irgendwie mit einem blauen Auge aus der Nummer raus. Du führst 1:0 und kriegst es dann irgendwie in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf den Platz. Und das verstehe ich einfach nicht. Also, es muss jeder im Kader, jeder im Staff, jeder in dem kompletten Umfeld muss verstanden haben, dass es dieses Jahr wirklich nur um eins geht und das ist, überm Strich zu bleiben und idealerweise nicht den Umweg über die Relegation gehen zu müssen, sondern Mindestziel Platz 15. Und dass du dann eine solche Nichtleistung auf den Platz bringst in der zweiten Halbzeit, das ist für mich absolut unbegreiflich. Und eine Konsequenz würde ich tatsächlich jetzt erwarten und einfordern von den Offiziellen von Borussia. Und das ist die Personalie Holger, die du gerade angesprochen hast. Das ist Franck Honorat. Ich mag diesen Spieler unglaublich. Also ich habe hier ein Trikot von dem hängen. Das ist ein begnadeter Fußballer, der hat oft gezeigt, was er kann. Aber was der in den letzten Wochen und Monaten eigentlich seit seiner Verletzung bei uns zeigt und abliefert, das ist unter aller Sau. Und dass du in einem solchen Spiel mit einer solchen Einstellung auf den Platz kommst, das kann für mich eigentlich nur bedeuten, dass der irgendwo schon einen Vorvertrag unterschrieben hat, dass der gar nicht mehr bei uns auf dem Platz ist, sondern der sitzt quasi nur noch seine restliche Arbeitszeit ab und dann interessiert ihn sowieso nicht, was passiert. Das können wir uns aktuell nicht erlauben, dass Spieler mit einem genau solchen Mindset, mit einer solchen Einstellung im Abstiegsplatz im Abstiegskampf auf dem Platz stehen und dann eben nicht kämpfen. Der kommt in der 66. Minute rein, hat einen Ballverlust und trabt locker zurück, als wenn er gerade auslaufen würde. Das kannst du mir nicht erklären, was da los ist. Und da kommen wir jetzt zur Konsequenz. Eine weitere Sache, die ich nicht verstehe. Eugen hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel harte Personalentscheidungen angekündigt, weil mit Hack und mit Ngumu ja eigentlich zwei gesetzte Stammspieler, zumindest mal in der abgelaufenen Saison, wieder fit waren. Hacky hat sich dann auf der Bank wiedergefunden. Und die harte Entscheidung, von der er gesprochen hat, war dann eben, dass Flo Neuhaus nicht im Kader ist. Was rechtfertigt denn jetzt, dass ein Franck Honorat eingewechselt wird, der mit einer solchen Leistung seit Wochen auf dem Platz ist? Ja, ich weiß, der hat das 2-2 gegen Heidenheim geschossen. Das hätte ein anderer Spieler aber auch schießen können. Und du dann, und da spinnen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter, keine Optionen mehr fürs Zentrum hast. Denn es gab nachher den Wechsel in der 72. Minute. Rainer für Stöger, absolut unverständlich für mich, was Polanski damit bezwecken will. Klar, das ist der Positionswechsel, den er vollzieht. Er hat sonst kein Personal auf der Bank. Und da ist Rainer, der jetzt auch überhaupt keine Form mitbringt und keine Spielpraxis hat, einfach nicht der richtige Mann. Da hätte ich tatsächlich eher einen Flo Neuhaus dann gesehen, der auch eine Mentalität mitbringen kann. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch, auch zu den späteren Wechseln. Es wird dann Takay eingewechselt für Tabakovic. In der 72. Minute, als Rainer eingewechselt wurde, da ist noch nicht groß was passiert. Jeder von uns wusste aber schon, wo die Reise hingeht. Wenn ich mich dazu entscheide, Hacky auf die Bank zu setzen, dann würde ich den anstelle von Reyna an der Stelle einwechseln und die Formation ein bisschen anpassen. Oder ich würde Moya einwechseln, der mit Sicherheit alles dafür gibt, dass er sein Herz auf den Platz lassen kann. Den kannst du auch in der 66. Minute anstelle von Honorat einwechseln. Also ich verstehe die Wechsel mittlerweile nicht mehr. Und
Null, null. Also ich hätte auch Moya, also du sagst jetzt Neuhaus, also ich hätte Moya mal als erstes gebracht, vielleicht für einen Stöger oder vielleicht für Bulin auch. Also der ist doch nah dran an der Mannschaft, der war doch auch Startelf schon. Ne? Warum ist er jetzt komplett außen vor in so einem Spiel? Das gibt doch auch noch mal einen Schub von den Rängen, wenn der reinkommt.
genau.
Ne? Also
Das ist die
was denkt er sich
Konsequenz.
dabei?
Das ist die Konsequenz, die ich jetzt quasi erwarte. Also nach diesem Spiel gibt es meiner Meinung nach jetzt erstmal einen fetten Denkzettel für Honorat, der dann vielleicht auch mal ein ganzes Spiel auf der Bank sitzt, weil egal wer da spielt, ob das jetzt Moya Start ist, ob das Hacky ist, der da nochmal zurückkommt, was ich nicht glaube, die machen das nicht schlechter. Und dann kannst du immer noch personell mit Moya oder Hack als Alternative einwechseln. Ich würde tatsächlich Honorar jetzt einfach mal komplett außen vor lassen. Und zu Flo Neuhaus einfach nur mit dem Hintergrund, wir alle wissen, was oder welche Mentalität Neuhaus auf den Platz bringen kann. Und den sehe ich da einfach vor einem Reyna. Es tut mir leid. Also Reyna mit Sicherheit der bessere Fußballer, aber der hilft uns in dieser Situation nicht. Simone, ich weiß, da waren jetzt ja ein paar Personalien dabei und ein paar Themen dabei, ja, wo du sicherlich auch noch was zu sagen hast. Wie hast du denn die Wechsel und dann vor allem auch die damit einhergehende Formationsumstellung gesehen?
Also ich habe das noch nie so schlimm empfunden, falsche Wechsel, glaube ich, wie bei diesem Spiel. Ich fand es einfach furchtbar. Also Reyna und Honorar fand ich eine bodenlose Frechheit. Ich fand es eine bodenlose Frechheit, was die da ja geboten haben, kann man ja noch nicht mal sagen. Die haben eigentlich nichts geboten. Also ich fand das unterirdisch ist, glaube ich, schon positiv. Also da war nichts Gutes dabei. Dann wurde Bolin runtergenommen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Der hat wirklich Einsatz und Willen gezeigt. Der wirkte auch kein bisschen platt. Die anderen hatten schon längst ihre Laufduelle längst verloren, ne? Und der war immer noch fit, im Gegensatz zu Castrop und Dix, die runter mussten. Ja, da blieb dir ja nichts anderes übrig, ne? Und den ihr und Ulrich und Chiarodia, das war auch okay, ja? Also da war nichts, wo du sagen könntest. Aber diese beiden, das war ja eine Vollkatastrophe. Und dann dieser Takai-Wechsel, das hat mich wirklich gebrochen. Das fand ich, ja, was sendest du denn für ein Signal? Was sendest du für ein Signal? So quasi, wir haben uns jetzt ergeben, wir bringen das jetzt über die Zeit, wo jeder wusste, das wird nicht funktionieren, ja, und du gibst dem Gegner das Zeichen, so, wir bleiben jetzt hier hinten stehen und mach dir mal und, ja, jeder wusste, wie es endet. Jeder hat natürlich gehofft, dass es nicht so endet, aber. Und Engelhardt, muss man ganz klar sagen, der hätte eigentlich runtergemusst. So wie der nachher, wie der performt hat. Der war mit der Schlechteste. Ja, wenn man so sieht, wie konsequent bei Ulrich gehandelt wurde, ja, bei Engelhardt nicht. Und der wäre eigentlich dann von der Leistung her, hätte der nicht mehr am Platz stehen dürfen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Es wäre
Ne?
personell auf jeden Fall ein Wechsel gewesen, der uns alle nicht so verärgert hätte. Damit meine ich jetzt gar nicht wegen der Leistung von Engelhardt und dem, was dann später noch passiert ist, sondern
Ja.
auch eben mit dem Zeichen, das du sendest. Ne? Wenn du sagst, du holst einen von den Sechsern runter, bringst dafür nochmal einen Innenverteidiger. Vielleicht würde Sander dann sogar auf die Sechs gehen, dass du deine Grundformation hältst. Aber nee, stattdessen war ja wirklich klar, du agierst da hinten. Ja, eigentlich mit sieben Verteidigern auf einer Linie. Ne? Das kann nicht funktionieren. Und wir haben wieder das Thema, Holger sagte das auch schon so oft, Tabakovic ist ja defensiv auch gut. Der bringt Länge mit, der verteidigt das gut weg. Der hatte ja auch in der, ich glaube, in der zweiten Halbzeit war das schon, die ein oder andere Ecke, die er rausgeköpft hatte. Also da hat man ja gesehen, der kann auch defensiv wichtig sein. Und ja, aber dann passt es doch irgendwie alles wieder ins Bild. Ne? Dann nimmt halt genau dieses Spiel, diese Wendung. Und ja, es kommt, wie es kommen muss.
Ja, und da verstehe ich so Aussagen von Polanski nach dem Spiel nicht. Wir haben uns den Elfmeter quasi selber reingeschossen. Nein, nein, wir haben die in diese Position gebracht, dass es dazu gekommen ist, dass wir so uns selber so einen Druck gemacht haben, dass diese Situation entstanden ist überhaupt. Ne? Ja?
Ja, du kannst
Völlig
eigentlich ein bisschen
unnötig.
weitergehen. Du kannst eigentlich ein
Ja?
bisschen
Du
weitergehen,
hast
weil.
keine Entlastung, du hast kein bisschen Entlastung mehr. Kein bisschen. Seit der sechsten, das muss man sich mal überlegen. Ja, im eigenen Stadion, in so einer Situation, wo du 1-0 führst, hast du nur noch 20% Ballbesitz. Das ist doch Wahnsinn. Das ist
Ja,
doch
das.
Wahnsinn, in so einer Situation, in so einer Tabellensituation, in so einem Spiel, sowas schwarz auf weiß zu sehen.
In
Ich
einem
finde es
solchen
unglaublich.
Hexenkessel, genau. Das ist
Ja,
nicht zu
ne?
begreifen.
Und an den Fans hat mit Sicherheit nicht gelegen. Das kann
Nee,
ich ganz klar sagen.
um
Ne?
Gottes Willen, an denen hängt seit vielen, vielen Jahren nicht. Also,
Ja,
wie
also.
geschlossen die Fenster immer hinter der Mannschaft stehen, das ist der absolute Wahnsinn. Und ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und. Ja, das vielleicht. Ich wollte das eben nur kurz sagen, Simon. Ich wollte dich da gar nicht groß unterbrechen. Aber so gesehen, mit der Aussage, die er da getätigt hat, dass wir uns den selbst reingeschossen haben, da könntest du eigentlich sogar noch ein Stück weiter gehen und könntest sagen, Polanski hat diesen Elfmeter geschossen, weil der ja eben die Formation, die Taktik, die Einstellung da auf den Platz gibt. Und ja. Ich weiß nicht. Also ich dachte mir als erstes, also wir in meiner Chronologie sind wir immer noch vor dem Tor. Es gab ja noch dieses Abseitstor, das da gefallen ist, wo Nelson Viper eingewechselt wurde und bei der Einwechslung der Kommentator sagte, ich weiß es nicht mehr, weil Mainz habe ich nicht so auf dem Schirm, aber Nelson Viper seit so vielen Spielen ohne Tor. Da dachte ich mir noch, ja, das passt ja wieder, weil dann macht er jetzt ja seine Bude und ja, er hat sie gemacht. Hat ein schönes Tor gemacht, aber war halt eben abseits. Aber spätestens bei diesem Abseitstor ist doch genau das passiert, dass wir eben alle haben kommen sehen. Und Holger, ich weiß nicht, wie geht's dir oder wie würdest du das empfinden, wenn du da auf dem Platz stehen würdest, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, du bist am Autofahren, es ist spät, du bist müde. Und du merkst, oh, jetzt sind mir kurz die Augen zugefallen, dann ziehst du doch da irgendeine Konsequenz draus, oder?
Ja, also irgendwie hat es sich ja angedeutet, dass es passiert, vor allem, dass es kurz danach passiert. Also mit dieser Einwechslung von Viper hatte ich schon kein gutes Gefühl. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Kutatakai auch gar nicht wusste, wo er sich einsortieren soll da hinten so richtig. Ne? Also gerade jetzt bei diesem Tor, also bei diesem Abseitstor. Also Tabakovic, du hast ja gesagt, der wusste ja auch immer, wo er steht. Der stand immer so relativ weit vorne am Pfosten und hat die Sachen schon rausgeköpft. Und bei Takay ich das Gefühl, oh Gott, also der weiß ja gar nicht, wo er überhaupt stehen soll. Ich weiß gar nicht, ob mir einer gesagt hat, welchen Platz er jetzt einnimmt. Und man muss ja sagen, das war ja eine Situation, wo dann, als es gecheckt worden ist, man ja unglaublich aufgejubelt hat. Also die ganze Bank ist aufgesprungen, Rufen Schröder ist aufgesprungen, ne? Und das war wirklich so ein Erweckungserlebnis, dass ich dachte, ey, jetzt haben wir wirklich geschafft, zum Ende hin noch, ne, dieses 1-0 zu halten, ne, sogar ein Tor gegen uns, haben das Spielglück gehabt. Und ich dachte mir, ey, das ist doch aber wirklich jetzt ein Schritt nach vorne und da können wir total viel rausziehen. So, ne. Und dann geht das Spiel natürlich leider noch ein bisschen länger mit dem Endresultat. So, ne. Aber dass die Mannschaft auch da nichts rauszieht, ne, dass sie da in dem Augenblick, ne, da greift dann wirklich nochmal der Video Assistance Referee ein, ne, und nimmt das zurück. Also diese Wahrscheinlichkeit, ne, die ist ja auch nicht so groß. Da musst du doch normalerweise auch Kraft rausziehen und sagen, ey, ne, komm, ne, wir schaffen das jetzt noch, ne? Ey, aber selbst das funktioniert nicht. Alter,
Nee.
ich verstehe es echt nicht.
Nee, es wird dann einfach so weitergespielt. Das ist ja quasi genau
Genau,
das, wo
es wird
ich
einfach so
drauf
weitergespielt.
abzielen wollte. Das ist wie wenn du sagst, nach einem Sekundenschlaf, du fährst einfach weiter und denkst ja, wird schon irgendwie. Also das war so gefühlt die Einstellung auf dem Platz. Und ja, dann kommt es halt eben, wie es kommen muss. Und es passt dann halt eben auch genau in diesen Spielverlauf rein, dass du dann sagst, es ist einfach nur dumm, dass es diesen Elfmeter gibt, weil das eine absolut vermeidbare Situation war. Dass dann eben nach einer Flanke im 16er der Mainzer abdreht und aus dem 16er rauslaufen möchte und wirklich auf den letzten Meter im 16er dann ein Foulspiel erfolgt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es heute oder gestern war, habe ich ein kurzes Video gesehen auf Instagram von Ewald Lien, der ja auch einen Podcast macht, der sich da tierisch drüber aufgeregt hat, dass der Schiedsrichter den Elfmeter gibt. Da bin ich überhaupt nicht bei Ewald Lien, weil
Nee,
es gab halt einen
war
richtig
klarer Elfer.
dämlichen Schubser und es gab auch unten am Fuß einen Kontakt. Und
Absolut.
da stellt sich dir doch die Frage, Engelhardt, was machst du denn da? Warum bedrängst du den Mann, der aus dem 16er rauslaufen möchte, so dermaßen? Lass den weiterlaufen und zur Not flankt er das Ding nochmal und dann verteidigst du es halt nochmal weg. Ne? Aber du kannst doch da nicht den Kontakt geben.
Ja, es war wahrscheinlich wirklich dieser berühmte Unfall, ne? Und
Ja.
er wollte das natürlich nicht. Und ich habe
Nee.
eben, ich hab nur gesagt, wie doof, wie dumm ist das bitte, ne?
Ja.
Aber er macht das ja nicht extra. Also kein Spieler macht das extra, Simone.
Nee, um Gottes Willen.
Ja, aber man muss ja auch sehen, wie ist es denn entstanden? Warum reagiert er so? Normalerweise kann er ja da wegbleiben. Aber durch diese ganze Hektik und Unruhe und dieses Unsortierte, was wir da hinten drin hatten, ja, das war ja wieder kopflos. Das war völlig kopflos, unsortiert da hinten, wie du schon sagst, der Takay wusste, nee, keiner wusste, ne, das war ja ne,
Ja,
quasi
so gesehen.
runterbeten, runterbeten, und jeder wusste so, ja, daraus entsteht doch genau solche Dinger, ja, völlig unnötig. Du hättest nach diesem aberkannten Tor, hättest du alles nach vorne schmeißen müssen, ja, alles, so. Alles weg vom Tor, egal wie, halt den Ball weg vom Tor, ne? kloppt den, weiß ich nicht, bis nach Köln, ist mir egal,
Ja.
weg vom Tor mit dem Ball. Und was machen wir? Nein, wir bleiben schön hinten drin stehen, völlig, ja, kopflos. Und dann passieren solche Reaktionen, löst du damit aus und dann entsteht so ein Elfmeter. Ja, ganz klar.
Ja,
Na,
Engelhardt findet
ich
sich
mache
da in
ihm
der
da keinen
Situation
Vorwurf. Ich
wieder.
mache ihm da keinen Vorwurf, weil Polanski das für mich vercoacht hat, indem er nicht da gesagt hat, so, ab die Post nach vorne, haltet das mit Biegen und Brechen fern. Und die Einstellung hast du ja auch nicht. Die hatten ja auch nicht die Einstellung. Ne?
Ja.
Die Einstellung war nicht da.
Ja, die Grundformation fehlt da halt, ne? Also das ist ja das, was du meinst. Also wenn da alles geordnet über die Bühne läuft, dann ist da entweder Joe Skelly oder Philipp Sander in dem Zweikampf. Die wissen dann auch, was sie da in der Regel tun. So war das ein wilder Hühnerhaufen, könnte man sagen. Und alle sind gestresst und dann passiert so eine Situation.
Ja.
Ein probates Mittel noch immer gewesen im Fußball ist, langer Ball nach vorne, irgendwie zur Eckfahne laufen und Zeit schinden. Aber da war ja gar keiner mehr. Also gefühlt war ja unser letzter Mann, unser Offensiver stand ja im eigenen 16er. Und ja, dann sind es eben hausgemachte Probleme. Und ja, ich verstehe es einfach nicht. Von A bis Z, also von der PK, also der Kommunikation, was da gefordert wurde und dem, was tatsächlich auf den Platz gebracht wurde, über die Personalentscheidungen und dann eben diesen Auftritt in der zweiten Halbzeit hin. Und ich bin einfach nur froh, dass das Spiel jetzt rum ist, dass wir da trotzdem irgendwie einen Punkt mitgenommen haben, weil unterm Strich können wir ja sagen, auch wenn das ein herber Rückschlag war, weil eigentlich haben wir dieses Spiel verloren, haben wir trotzdem einen Punkt gewonnen. Und zumindest mal, wenn wir uns die tabellarische Konstellation wieder angucken, mit dem Abstand auf St. Pauli, wir haben es eben besprochen, es waren dann zwischenzeitlich nur 4 Punkte. Haben wir den ursprünglichen Abstand wiederhergestellt und gehen jetzt quasi in den nächsten Spieltag wieder mit dem gleichen Punktepolster mit 5 Punkten Vorsprung. Und ja, so gesehen kann man da irgendwie sagen, hatten wir noch Glück im Unglück, Holger.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass ja die Struktur der Mannschaft bis zu den Auswechslungen von Dieks und Castrop funktioniert hat. Also ich sag mal, bis zur 66. Minute war das in Ordnung. Das ist jetzt nicht mal eine Fohlenelf, die eine Mannschaft in Grund und Boden schießt, aber man muss sagen, sie hatten die Chancen, sie hatten bis dahin auch die besseren Chancen, die hundertprozentigen Chancen. Und diese Struktur funktioniert. Wir haben mittlerweile eine Abwehrreihe, eine Dreierreihe, die einigermaßen ordentlich das hinten macht. Wir haben sogar einen Nico Elvedi, der sich mal traut, nach vorne zu gehen. Und dann funktioniert das. Aber mit der Auswechslung, auch vielleicht von diesen beiden Mentalitätsspielern, wir haben ja so wenige, bricht das alles in sich zusammen. Und die Einwechslungen bringen keinen positiven Impuls mehr nach vorne. Ich behaupte mal, wenn wir mit dieser ersten Mannschaft durchgespielt hätten, hätten wir das Spiel, glaube ich, auch nicht unentschieden gespielt. Ich glaube, dann hätten wir es gewonnen. Nur ist der moderne Fußball darauf ausgerichtet, dass kaum noch einer oder kaum eine Mannschaft so durchspielt. So, ne? Und das ist das Problem. Und na, da ziehe ich mir vielleicht ein bisschen Hoffnung auch raus jetzt. Irgendwas Positives muss man auch rausziehen. Du hast es genannt. Ne? Wir reden so, als hätten wir 3-0 verloren. Haben wir nicht. Wir haben 1-1 gespielt. Wir haben 1-1 in der Elfmeter nach 90. gekriegt, totaler Tiefschlag. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Tiefschlag für diese Mannschaft ist, weil ich habe das Gefühl, diese Mannschaft ist eh nicht emotional. Also die ist in keine Richtung emotional. Und diese Spieler sind es auch nicht. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob die das so mitnimmt, wie uns das mitnimmt, oder ob die nicht sowieso ihren Stiefel wieder runterspielt, wie sie wollen. Deswegen kann das vielleicht auch gar nicht negativ sein für nächste Woche. Oder muss nicht negativ sein.
Ja, das bleibt abzuwarten. Also du hast auf jeden Fall recht mit der Aussage. Die defensive Grundstruktur, die hat sich deutlich gebessert. Elvedi, der ja generell diese Saison wieder eine sehr gute Saison spielt. Hoffentlich hält er das durch bis zum Ende. Und auch Kevin Dieks, der da als Führungsspieler ja schon sich auch stark einbringt. Also das war natürlich ein herber Verlust, dass der runterging. Und Castrop haben wir jetzt auch schon oft gesagt, ne? Das ist einer, der da alles auf den Platz lässt. Das ist dann maximal unglücklich, dass du da gleich zwei Mentalitätsspieler quasi verlierst. Umso unverständlicher für mich dann halt eben, dass die erste Wechseloption Franck Honorat ist. Klar, die Qualität, die er theoretisch mitbringt, die können wir eben nicht abreden. Wir alle haben das gesehen und wissen das. Aber mit der Form, die er jetzt eben hat, einfach unverständlich. Und da, wie gesagt, hoffe ich und wünsche ich, dass doch jetzt Uel Moya oder Hacking, sofern er denn so fit ist, da gegen Wolfsburg spielt. Und wer sich dann auch immer in der Startelf wiederfindet, die jeweils andere Person soll dann bitte eingewechselt werden, wenn es dann soweit ist. Und ja, Honorar sollte, denke ich, einen Denkzettel mal bekommen. Und ja, bevor wir dann das Spiel tatsächlich final abschließen, Simone, habe ich noch eine konkrete Frage in deine Richtung, weil wir haben es jetzt eben schon gesagt, du warst ja in der Nordkurve. Als das Spiel zu Ende war, gab es, so habe ich es am Fernseher wahrgenommen, dann doch schon relativ deutlich Pfiffe. Kannst du das bestätigen? Wie hast du das wahrgenommen aus dem Stadion raus?
Ja, es gab Pfiffe und es gab auch einige Bekundungen, wo ich mich auch nicht rausnehme, weil das war natürlich schon harter Tobak, das muss man ganz klar sagen, ne? Also, Holger hat ja recht und ihr habt ja recht, wenn ihr sagt, das war bis zu dieser 16. Minute, bis zu dieser 60. Minute in Ordnung. Ja, im Grunde genommen, ja, es war zu ängstlich, es war teilweise zu passiv, aber es war dafür und für die Situation in Ordnung, ja. Bin ich völlig bei euch. Aber alles, was danach kam, war einfach sowas von unterirdisch. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben.
Du
Da
brauchst es
passte
nicht zu
nichts
beschreiben.
zusammen. Es
Du
war einfach nur
bist bei den
das
20%
Grauen.
Ballbesitz. Das sagt alles.
Ja,
Also
ja.
in welcher Profiliga siehst du das?
Vor allen Dingen in dieser Situation. Ne? In dieser Situation, du siehst. Du siehst
Heimspiel.
kein Aufbäumen, du siehst
Heimspiel.
diese Verzweiflung, dieses Ängstliche und Panik und Hühner und Go und ja, da kann der Polanski mir noch 100 Mal erzählen, er hätte nichts gesehen, dass Mainz ein Tor schießt. Ich glaube, 50.000 Leute im Stadion haben das anders gesehen, ja, und nicht nur die, ne, also, ja, und dann kriegst du dieses dämliche Ding, ne, wo du weißt, den hält er nicht, weil bei uns wären Elfmeter ja. Man hält bei uns mal ein
Ja.
Torwart einen Elfmeter. Das
Ja.
ist
Kannst du
ja auch,
ohne Torwart spielen.
ne? Das wissen wir ja auch. Also die Wahrscheinlichkeit war da sehr, sehr gering. Und nicht, dass er jetzt Kritik an Nikolas ist, sondern so generell an Elfmetern. Ne?
Aber sag mal auch so.
Ja,
Der
ist aber so. Ne?
war davor und danach und bei Länderspielen war der immer Elfmeterkiller. Bei uns hat der mal einen Elfmeter gehalten. Ich kann mich nicht
Ne.
erinnern. Da ist einer
Auf
vielleicht
jeden Fall.
vorbeigegangen.
So, dann hast du dieses Spiel. Wo du, ja, gefühlt ist das ja verloren, ja. Du hast diese 3 Punkte nicht. Du bist in der 98. Minute. Jeder weiß, der Großteil muss am nächsten Morgen früh aufstehen. Ne? Dann ist da noch ein sehr großer Teil, der dann noch weit fahren muss und dann wirklich wenig Schlaf hat. Und du gehst da mit so einer Krawatte raus. Natürlich hast du dann Reaktionen, ne? Und die hast du auch zu Recht. Und ich habe, glaube ich, auch das Recht, dann zu sagen, das war scheiße. Und das war scheiße, was da teilweise gespielt wurde. Und das kann nicht der Anspruch sein. Und dann siehst du da, dann ist der Abpfiff und die fangen da an zu lachen, rumzukaspern. Nee, da platzt mir auch mal der Hals als Fan.
Ja.
Da muss ich ganz klar sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn ich in der 98. Minute, ja, dann Ausgleich kriege, dass ich dann eine Minute später mit irgendwelchen Gegenspielern da rumkasper, abklatsche, rumblödel. Nee, ja, das kann nicht sein. Ja.
Da musst du aber einen explizit rausnehmen aus der Nummer. Das ist mir nämlich am Fernseher extrem aufgefallen.
Ja, das siehst
Und
du da besser. Das siehst du im
das.
Stadion natürlich auf der Entfernung nicht immer. Ja.
Das ist Mo
Aber.
Nicolas. Der war dermaßen angefressen. Der hat ja danach auch noch das
Ja.
Interview gegeben,
Ja.
was ich sehr, sehr gut und auch erstaunlich fand. Also hat mich gewundert, dass er da so deutliche Worte gewählt hat. Aber er hat ja recht damit, ne? Dass du sagst, du bist da mausetot und agierst nicht mehr, nimmst quasi nicht mehr teil. Und da hast du gesehen, den hat das richtig gewurmt. Ich meine, klar, Torhüter, der will natürlich auch zu Null spielen. Der hat aber diese Situation auch, glaube ich, richtig einsortiert. Und umso mehr hat ihn das einfach angefressen.
Ja, und da war auch, aber auch mit der Einzige, glaube ich. Also von ganz, ganz wenigen
Ja.
sehe ich das so. Und wenn du das dann siehst nach so einem Spiel, ja, dann platzt dir dann erstmal richtig der Hals. Also mir auf jeden Fall. Ich fand das unfassbar.
Ja,
Ja,
mich hat das Spiel auch noch sehr lange
diese
beschäftigt.
Schlussszene und dann dieses, ja. Und dann, boah, nee, kriege ich jetzt schon wieder grrr, kann ich
Ja,
nicht
es
anders
ist.
ausdrücken. Ja, ich fand's. Furchtbar. Ich fand es einfach furchtbar, wie diese Schlussminuten da abgelaufen sind und wie dann wie unsere Spieler sich da teilweise verhalten, kann ich nicht nachvollziehen. Ja,
Ja, absolut.
und dann bist du dann am Auto endlich angekommen und dann liest du dann auf dem Handy die ersten Aussagen und du denkst so, Polanski, du hast nicht alle Latten am Zaun. Tut mir leid, ich kann das auch gerade nicht anders ausdrücken, weil diese Aussagen, ich fand die einfach nur sowas von daneben. Und klar sägt er nicht an seinem eigenen Stuhl, das ist mir schon klar. So doof bin ich auch nicht. Aber dann denke ich mir so, weniger ist mehr. Ne? Dann kann man auch einfach mal vielleicht das auf Nötigste beschränken. Unglücklich in der letzten Minute, klar. Und dann muss das vielleicht auch mal reichen, bevor ich da irgendwie so einen Müll da von mir gebe und alle da noch extra, noch mehr auf die Palme bringe. Unnötig.
Ja, da
Unnötig.
fehlt das Fingerspitzengefühl, das du in der Situation eigentlich haben müsstest. Da würde ich mir tatsächlich sogar wünschen, dass er dann eher bei der Wahrheit bleibt, also dass er dann wirklich eher sagt, offensichtlich fehlt da die Qualität, das, was dann über die Zeit bringen. Das sind natürlich harte Worte, aber es ist die Realität. Du würdest dann aber eine Aussage tätigen, die die Fans so unterschreiben würden, wo die Fans mitgehen würden. Und stattdessen machst du es danach noch schlimmer, als es eigentlich ohnehin schon ist, was du gerade sagtest, Simone. Und du siehst und liest dieses Statement und ärgerst dich dann noch mal mehr darüber. Und Holger, ich weiß nicht, ist das, hast du eine Erklärung, worauf das zurückzuführen ist?
Die leben in ihrer eigenen Welt. Die Fußballer leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Blase, Polanski auch. Ich bin mir wirklich sicher, die machen sich da keinen großen Kopf. Die nicht wie wir, die frustriert sind am nächsten Tag, schlechte Laune haben, ne? Die fahren nach Hause, also vielleicht nicht alle, ne? Moritz Nikolas hast du genannt, den man es wirklich angesehen hat, ne? Aber ganz viele, ne? Die machen sich überhaupt keine Gedanken. Deswegen sage ich ja, also das muss auch gar nicht negativ sein. Dieses Erlebnis, weil das haben die schon längst abgehakt. Die gehen genauso mit dem gleichen Mindset, gehen nächsten Samstag wieder ran. Ne? Und die eine Hälfte macht sich Gedanken, hat vielleicht ein schlechtes Gewissen oder so. Ne? Die bleiben, die andere Hälfte weiß sowieso, dass sie nicht bleibt und kümmert sich schon um einen neuen Verein. Ne? So sieht's aus. So ist das. Ne? Und Polanski, ja, gut, der ist auch noch ein junger Trainer. Ihm ist vielleicht auch nicht immer ganz bewusst, was er sagt. Ne? Und will vielleicht auch manchmal ein paar Leute schützen. Ne? Aber das ist alles diese, die leben alle in ihrer eigenen Welt und ich bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich die Tabelle richtig gucken, ob die Konstellationen ausmachen, ob die das genauso, ob die da genauso rangehen wie wir. Glaube ich nicht. Die fahren wie wir ins Büro fahren, ne, und manche von uns, ne, vielleicht so 9 to 5, genauso fahren die zum Training, fahren die zum Spiel, dann wird die Taktik gesagt, zack, 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 dann geht das Spiel 1-1 aus, oh, gab es noch einen Elfmeter in der 98. Naja, gut. War nicht so schön, aber gut, was gibt's heute Abend zu essen? Alles klar, gut, schlaf schön.
Ja, das stimmt schon, ne? Also das ist wie wenn du dann draußen auf dem Parkplatz deinen Arbeitskollegen nochmal triffst und noch ein bisschen Smalltalk hältst und
Ja, ist
weiter
so.
geht's.
Genau. Und nächste Woche, ja, alles klar, ich komme vorbei. Ja, ey, das kann doch nicht anders sein. Also sonst würden sie doch solche Aussagen nicht tätigen und ne? Klar, ich glaube, mittlerweile sind die auch total verunsichert und die haben totalen Schiss. Die kriegen natürlich auch mit, wenn 50.000 Leute unruhig werden. Ne? Das ist schon klar. Aber das große Ganze, mein Gott, ne? Dann geht halt ein Verein in die zweite Liga. Ja, doof.
Ja, und wenn du
Tja.
dann die Hälfte Leihspieler hast, die das eh nicht interessiert.
Genau. Da kann
Ja,
dir
gut,
so ein
das bist du ja
bisschen die
selber auch ein bisschen
Kaderplanung auf die
schuld,
Füße
ne?
fallen. Ja.
Das ist ja auch ein Faktor dabei, ne? Das muss man auch sagen.
Ja, natürlich, klar ist das auch ein Faktor.
Ja, aber ja, um jetzt nochmal auf die Tabellenkonstellation zurückzukommen. Wir haben jetzt den 30. Spieltag gespielt. Das heißt, 4 Spiele bleiben noch und wir haben es eben schon angesprochen. Über das nächste Spiel werden wir uns gleich noch unterhalten. Wir fahren nach Wolfsburg, die jetzt eben mit einem Dreier in den nächsten Spieltag reingehen. Und auch am nächsten Spieltag wird ja die Tabellenkonstellation wieder sehr speziell sein. Na, wenn wir einfach mal gucken, was es da für Partien gibt. Allen voran neben unserer Ansetzung natürlich die Ansetzung Heidenheim gegen Pauli. Da bin ich mal gespannt, was da passieren wird und welcher Druck da eventuell entsteht. Da haben wir, glaube ich, alle ja, gefühlten FCH-Trikot an, in der Hoffnung, dass Heidenheim das Spiel gewinnt, Pauli da auf Abstand hält. Was uns da vielleicht zugutekommen könnte, ist, dass Heidenheim faktisch immer noch nicht abgestiegen ist. Also die haben es quasi auch noch in der eigenen Hand und für die ist das quasi die letzte Ausfahrt Richtung Bundesliga. Die müssen das Spiel gegen Pauli gewinnen, ansonsten war es das tatsächlich. Also wenn Pauli das Spiel gewinnt, ist Heidenheim abgestiegen. Und wer weiß, die werden da auf jeden Fall kämpfen, die werden alles reinlegen, dass die richtige Einstellung haben. Das haben sie in den letzten Wochen immer wieder bewiesen und gezeigt. Aber ja, ich finde es halt schade, dass wir uns so viel auf andere Plätze, auf andere Schauplätze konzentrieren müssen, weil normalerweise müsstest du sagen, dann zählt jetzt nur eins, in Wolfsburg gewinnen, der Liga noch einen großen Dienst erweisen und Wolfsburg weiter da unten drin halten. Das heißt, das könnte ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden. Aber ob es das dann auch wird und ob ich da wirklich dran glaube, ja, da sprechen wir dann gleich in der, in Anführungszeichen, Spieltagsvorschau drüber. Aber ja, es gibt noch ein anderes leidiges Thema, wo wir jetzt vielleicht gar nicht allzu lange drüber reden müssen, aber doch zumindest mal kurz drüber sprechen sollten. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem Schauplatz der Woche. Und dabei geht es mal wieder um unser gutes altes Reizthema. Ja, Simone, hast du das Interview von Rocco nach dem Leipzig-Spiel gelesen, gesehen vielleicht sogar? Und was war so deine Reaktion darauf?
Ja, mittlerweile Entschuldigung.
Ja.
ja, natürlich habe ich es gelesen und ich halte es einfach für totalen Schwachsinn. Ja, kann ich nicht verstehen. Ich war traurig wegen dem Banner, bla bla. Junge, deine Familie sitzt schon Ewigkeiten bei uns in der Gute, die haben oben Dauerkarten. Du bist seit Ewigkeiten da, du kennst die Einstellung der Fanszene zu diesem Verein. Was verzapfst du da für einen Schwachsinn? Ja? Blödsinn. Sag doch einfach, ich kenne die Einstellung der Fans zu Leipzig und habe mit den Reaktionen gerechnet. Die Aussage kannst du tätigen, aber ich kann doch nicht sagen, ja, kann ich nicht verstehen. Das ist doch wieder totaler Schwachsinn, so eine Aussage. Ja, dann sag lieber weiterhin nichts, bevor du so einen Blödsinn verzapfst. Tut mir leid, habe ich auch null Verständnis. Und da kann mir keiner sagen, das weiß er nicht, das hat er nicht mitbekommen. Nee, der weiß genau, wie die Einstellung ist vom Großteil der Kurve zum Konstrukt oder wem auch immer. Die Meinung kennt er, die Einstellung kennt er, da kann er nicht sagen, das kann er nicht wissen und kann er nicht verstehen, wo das herkommt. Blödsinn für mich.
Ja, definitiv, Holger. Da hat der
Ja,
Rocco wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel Red Bull getrunken, oder?
ich hoffe nicht. Das geht mit Sicherheit auch auf die fehlende Leistung sonst zurück. Er hat ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verdient habe. Das war ja so ein bisschen die
Ja.
Formulierung. Ja, ist total unglücklich. Also der, wie du gerade sagst, Simone, der hätte da gar nichts zu sagen sollen, fertig aus. Also hinnehmen wie ein Mann, Mund halten. Und fertig, ne? Und das macht er, das ist ja so wehleidig jetzt, ne? Also das schiebt ihn ja auch in so eine Richtung, ich glaube, die will er ja selber auch nicht, oder? Also will er jetzt so als wehleidiger Profi dastehen, ne? Ja, verdient, nicht verdient, keine Ahnung. Auf jeden Fall verdient er demnächst mehr, so, ne? Das ist schon mal Fakt. Ja, doof, ne? Vielleicht, ich habe es ja schon mal gesagt, er ist ein junger Mensch, ne? Und sowas muss man dann auch irgendwie vielleicht einem verzeihen. Mir ist er mittlerweile echt egal. Lass ihn reden, der soll laufen, der soll spielen, der soll Tore schießen, fertig aus. Und mal grundsätzlich dazu, ne? Diese Interviews von Borussia in der App oder im Fohlenecho, ne? Wo die Spieler gefragt werden, das ist doch immer nur gequirlter Müll, oder? Da
Ja.
ist denn da mal einmal ein Interview dabei oder einmal eine Aussage dabei, wo ich sagen würde, wow, das ist immer das Gleiche.
Ja, das
Als, ne?
Sander-Interview durftest du da ja auch nicht anhören oder
Das ist immer das
angucken oder so,
Gleiche.
ne?
Natürlich spiele ich gerne hier für 50.000, großer Verein. Ne? Ich gebe alles und ich bin froh, dass ich hier bin. Und es ist doch immer der gleiche Unsinn, den die entweder selber sagen. Ich meine, ich komme ja selber aus dem Bereich, ich weiß ja, wie solche Interviews gemacht werden. Im Zweifelsfall hat er das ja gar nicht selber gesagt, es hat einer geschrieben und er macht einen Haken hinter. So. Aber das ist doch sowas von langweilig. Ne? Kann da nicht mal irgendwelche Aussagen kommen, die auch mal anecken oder die mal was anderes sind? Du kannst da jeden Namen des Spielers austauschen. Das ist
Ja, oder?
total egal, ob da Sander drüber steht oder ob da Bolin drüber steht. Ich kann es echt nicht mehr lesen.
Ja, im Zweifelsfall bleibst du halt einfach bei der Wahrheit, ne? Weil dann verscherzt es dir nicht bei den Fans. Also, wenn Sander da nach dem Interview oder nach dem Spiel im Interview da steht und sagt, es war jetzt nicht gerade ein gutes Spiel von uns, und kam dann leider, wie es kommen musste, wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, dann wäre ihm ja keiner böse. Aber dass du dann da
Ja,
irgendwie sagst, das war jetzt nicht das schlechteste Spiel, hallo, 20%
okay.
Ballbesitz, was willst du denn von mir?
Ja, das ist ja auch nochmal was. Also ich gehe jetzt ja quasi auf diese Interviews ein, die immer Anfang der Woche vor dem Spiel kommen,
Ja,
die
logisch.
immer veröffentlicht wurden. Das meine ich jetzt. Nach dem
Ja.
Spiel, da haben sie wenigstens nochmal ein Urteil, sind ja alle geschult. Ne? Das ist natürlich auch doof, die Aussage von Sander, muss man auch sagen. Ne? Die war ja genauso doof wie die von Polanski.
Ja,
Ne?
die tut dann
Aber ich,
genauso weh.
Ey, das kannst du doch alles nicht mehr. Und auch dieser Unsinn mittlerweile, ne? Dass die dann in der Kabine filmen vorm Spiel. Dann gehen sie durch die Kabine irgendwie, dass sie dann mit einer Kamera irgendwie im Eingangsbereich sind, wo die Spieler sich sammeln und so. Ne? Das ist genau derselbe Unsinn, dieses Infotainment-Scheiß. Ne? Ey, ganz ehrlich, wer will das denn haben? Genauso wie diese Interviews. Pff. Sorry, aber weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch zu alt für, um das gut zu finden.
Nein, du kannst ja, unser eins, der das regelmäßig verfolgt, könnte die Interviews ja eins zu eins so geben.
Klar.
Ja, das wollen wir ja ganz klar sagen. Wird ja immer das Gleiche gesagt, Woche für Woche. Die haben alle Medientraining schon seit den Amateuren, seit sie in irgendeiner Jugendakademie sind, haben die Medienschulung. Ja, wenn du mich fragen würdest, welchen Spieler würdest du bei uns als authentisch bezeichnen, der das auch authentisch raushaut, wäre Tim Kleindienst. Das ist der Einzige, dem ich irgendwas authentisch abkaufen würde, wenn der da irgendwas raushaut, und der macht das ja auch, ne? Ansonsten,
Ja, der fehlt an allen Ecken und Enden. Ne? Wenn wir
ne?
ehrlich
Das
sind,
stimmt. Das wäre
hätten wir
der
auch,
Einzige, wo ich sagen
ja,
würde, ja, aber alles andere, nö.
ja, das vergessen wir natürlich auch die ganze Zeit, dass wir ohne den spielen. Kann mir keiner erzählen, dass wir dann weniger Punkte hätten. Im Gegenteil, mit Sicherheit hätten wir 3, 4 Punkte mehr und dann wäre die Sache jetzt schon durch. Ne? Fehlt uns als Persönlichkeit, als Interviewer, als Vorangehtyp, als Stimmungsmacher, als Toreschießer, was weiß ich. Ne? Fehlt
Ja,
uns an allen Ecken und Enden.
aber wir haben doch im Winter Sako geholt.
Der jetzt bei den Amateuren spielt, ne? Immerhin hat er
Ja.
da ein Tor geschossen.
Ja.
Gibt ja auch
Hey,
was
Leute.
Positives. Ja, aber das ist auf jeden Fall ist ein großes Problem. Und ja, um jetzt nochmal den Bogen dann zu spannen und nochmal auf die Tabelle zurückzukehren, da wollte ich ja eben eigentlich hin, wenn wir uns jetzt den nächsten Spieltag eben angucken. Wir spielen Samstag 16:30 und du hast ja eigentlich wieder genau die gleiche Konstellation, die wir jetzt am vergangenen Spieltag hatten. Das heißt, da kann sehr viel passieren, da kann sehr viel in die richtige Richtung gehen, da kann verdammt viel in die falsche Richtung gehen. Denn wenn wir uns einfach mal überlegen, im Worst Case, wir nehmen keine Punkte aus Wolfsburg mit zurück oder nehmen sogar ein Pünktchen mit, aber St. Pauli gewinnt das Spiel in Heidenheim und Heidenheim wäre somit, wie gesagt, abgestiegen, dann wäre St. Pauli entweder 2 Punkte oder 3 Punkte, je nachdem, ob wir unentschieden spielen oder verlieren, an uns dran. Und hat es dann im Zweifelsfall bei 2 Punkten tatsächlich in einer direkten Reichweite, ne, wo du sagst, mit einem weiteren Sieg könntest du uns überholen. Wir alle kennen unser Restprogramm. Nach Wolfsburg geht es dann zu Hause gegen Dortmund weiter. Nach Dortmund geht's auswärts nach Augsburg, was auch nochmal nicht so einfach für uns wird. Die Historie kennen wir alle und am letzten Spieltag kommt die TSG. Ja, also ich denke, ich habe eben von der letzten Ausfahrt für Heidenheim gesprochen. Ich denke, wir sollten jetzt auf jeden Fall die nächste Ausfahrt nehmen, nämlich den VfL Wolfsburg, und sollten dringend gucken, dass wir da nachlegen und einen Dreier einfahren. Und ja, damit würde ich sagen, blicken wir mal auf den Spieltag selbst drauf, auf den nächsten Gegner drauf. Wir haben es eben schon gesagt, Wolfsburg kommt mit 3 Punkten im Rucksack in den nächsten Spieltag. Die haben gegen Union Berlin gewonnen. Union, die ja auch eigentlich ein sehr unangenehmer Gegner sind. Und ja, ich kann es tatsächlich jetzt auch aufgrund des Spielverlaufs mal wieder von uns so überhaupt gar nicht einschätzen, wen werden wir da sehen, also personell, wen werden wir da sehen, als auch was werden wir da sehen, was wird das für ein Spiel werden. Ich kann es nicht greifen, ich habe kein Gefühl, ich habe nicht mal eine Tendenz, dass ich sage, wir machen das schon oder das geht fürchterlich in die Hose, ich weiß es nicht. Und von daher brauche ich ein bisschen Hilfe von euch, Holger. Wie blickst du auf den nächsten Spieltag?
Also ich glaube, dass wir diese Saison kein Spiel mehr gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass wir nicht absteigen, weil ich glaube, wir holen noch 3 Unentschieden. Und ein Unentschieden, das erste Unentschieden holen wir in Wolfsburg.
3 Unentschieden, 3 weitere Punkte, würde statistisch ja zum Klassenerhalt dann gerade so reichen, mit 34 Zählern, die es dann wären. Ich denke, ein Punkt in Wolfsburg wäre tatsächlich okay, weil du zumindest mal Wolfsburg auch ein bisschen auf Distanz da unten drin hältst. Im Zweifelsfall musst du den Umweg über die Relegation gehen, aber Wolfsburg käme auch nicht näher ran. Also man mag sich das ja gar nicht ausmalen, wenn Wolfsburg gegen uns gewinnen sollte und Pauli gewinnen sollte. Dann musst du tatsächlich nicht nur über den Relegationsplatz reden, sondern dann musst du auch Platz 17 wieder im Auge haben. Da hat keiner von uns Lust drauf und ich hoffe nicht, dass es passieren wird. Ich sprach eben von einem Gefallen für die Liga. Ich hoffe, dass wir dem gerecht werden. Ich würde aber tatsächlich aktuell keinen Pfennig auf uns setzen. Und das ist verdammt traurig, dass man so über den eigenen Verein spricht. Simone, wie blickst du auf das nächste Spiel?
Ich versuch's mal, so emotionslos zu machen, wie es geht. Und das bisschen nüchtern zu betrachten. Ich versuch's. Ich geh jetzt mal, ich vergleiche jetzt mal das Trainerduell. Du hast Dieter Hecking gegen Eugen Polanski. Du hast so einen Trainerfuchs, der auch Borussia gut kennt, gegen Eugen, der das letzte Spiel für mich, meine Meinung, komplett vercoacht hat. Und ich sehe Wolfsburg, die mit zwei Sonntagsschüssen das Spiel gewonnen haben in Union, nicht viel Aufwand betreiben. Union hat aufs Tor geschossen, hat nicht getroffen. Die haben 3 Punkte mitgenommen. Und so clever sind wir nicht. Ne? Und von daher sehe ich Wolfsburg auf jeden Fall vorne. So traurig das auch klingt, aber in dem Duell mit Wolfsburg zu Hause sehe ich uns absolut im Nachteil.
Ja, Trainerduell will man eigentlich gar nicht drauf blicken, ne? Also ist ja irgendwie auch wieder eine skurrile Situation, dass du sagst, ausgerechnet Hecking ist es jetzt, dem wir da in der Situation entgegentreten müssen. Aber so ist es halt. Ja, ich bin, wie gesagt, auch komplett plan- und ratlos. Ich habe so aus dem Bauch raus auch eher ein schlechteres Gefühl, aber bin natürlich voll und ganz bei Holger und hoffe da irgendwie inständig drauf, dass wir ein Pünktchen entführen und lass mich natürlich sehr, sehr gern, wie wir alle, wie wir hier sind, das ist ja ganz klar, vom Gegenteil überzeugen. Also den Dreier würden wir alle direkt mitnehmen. Ja, warten wir es ab. Am Samstag sind wir schlauer, Samstag 15:30 Uhr. Das ist vielleicht schon das Beste, die Anstoßzeit. Und ja, Holger, du hast es jetzt eben quasi mehr oder weniger schon verraten. Du gehst mit einem Unentschieden und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren Tipps und da du das zumindest mal schon mal angerissen hast, darfst du deinen Tipp dann auch direkt in Stein meißeln und den schon mal vorgeben, dass dir den keinen wegklauen kann.
1-1.
1-1. Mal wieder ein 1-1. Das war ja der Tipp von Simone, mit dem sie leider recht hatte im Mainz-Spiel. Ja, Simone, was denkst du
Ja,
denn?
gib mir jetzt bloß nicht die Schuld an dem 1-1. War schlimm
Nee,
genug,
nee,
dass.
nee. Keine Angst. Ich hatte ja 2-2 getippt,
Aber.
das wäre auch nicht besser gewesen.
Oh, ja, ich hatte leider recht. Boah, ich hätte es jetzt auch wieder genommen, weil ich bin ehrlich, ich würde gegen uns tippen. Aber ich kann nicht. Und weiß nicht, ich hatte jetzt zweimal recht und ich tippe jetzt einfach mal nur so, damit ich vielleicht wieder recht habe. Zum dritten Mal tippe ich 1-2.
Ja, dann machst du hoffentlich den Hattrick voll und besorgst uns damit ja die 3 Punkte in Wolfsburg. Also
Auswärtssieg.
wie gesagt, wir würden das alle unterschreiben und wir würden das alle mitnehmen. Ich bin bei dir bei der Aussage, ich würde ganz gern gegen uns tippen, aber ich kann es halt nicht machen. Wie gesagt, ich habe aus dem Bauch heraus auch eher ein schlechteres Gefühl, aber bleib dann auch bei einem Unentschieden. Und mach's dann quasi nochmal so wie gegen Mainz, tippe nochmal ein 2-2. Ich denke, dass da auf jeden Fall Tore fallen können und wer weiß, vielleicht mit Moya oder mit Hacky, vielleicht ja, gibt es da wieder ein bisschen frischen Wind auf den Flügeln und dann warten wir mal ab, was da eben Samstag passiert und ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall schwer werden, weil der Spieltag hat es in sich. Parallel eben das Spiel Heidenheim gegen Pauli, das heißt, du kannst da nicht auch mal vorher oder danach drauf gucken, wie sich's da entwickelt, sondern nach dieser Anstoßzeit 15:30 Uhr sind wir schlauer, wo wir stehen. Und dann bin ich gespannt, worüber wir nächste Woche dann sprechen werden, wenn dann eben der 31. Spieltag gespielt ist und dann nur noch 9 Punkte zu vergeben sind. Ja, umso wichtiger, wenn man sich das überlegt, ne? Mit einem Sieg, du könntest da ein Polster aufbauen, dass du eigentlich quasi durch bist. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja, damit, es steht ja dann doch eine etwas weitere Reise an alle Fans da draußen, die nach Wolfsburg fahren werden. Kommt wie immer gut an, unterstützt die Mannschaft und bringt im Idealfall wieder 3 Punkte mit nach Hause. Wenn die 3 Punkte zu schwer sind, dann macht's auch einer, der ist dann auch nochmal okay. Aber bitte nicht mit leeren Händen nochmal zurückkommen. Und ja, dann hören wir uns eben nach dem Spiel in Wolfsburg wieder. Und damit, wie immer am Ende der Episode, liebe Grüße aus dem Saarland.
Alles Gute aus Münster, ciao.
Ja, liebe Grüße aus dem Siegerland an alle. Meine Grüße heute gehen nach Krefeld.